Der sie bewältigen kann. Lauer und Fina, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Fina, die Gesamtsituation. Lauer, Fina, Deutschlands bester Podcast. Fina, Lauer, Fina, Lauer, Fina, Gesamtsituation, Bewältigung, bester Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 177. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Dienstag, den 10. September 2024. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Ausländer und globale Minderausgaben und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, dass man eigentlich nicht über sie reden möchte, aber man muss über sie reden. Zum Glück mache ich das nicht alleine, sondern mit meinem Podcast-Partner, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
Hallo, lieber Christopher. Ich glaube, dass wir zumindest für uns beide heute wichtiger denn je sind.
Ja, es ist auf jeden Fall wieder ganz viel Gruppengesprächstherapie, denke ich, heute. Traditionell sagst du ja, was machen wir eigentlich in diesem Podcast, Ulrich?
Ja, Bewältigung der Gesamtsituation, hast du schon gesagt. An die Stelle unproduktiver Aufregung setzen wir das Konzept des faktenbasierten Aufregens, TM. Und das funktioniert so, dass man sich Fakten anguckt, sich dann aufregt, statt sich gleich aufzuregen und dann an der Wahlurne total zu versagen, zum Beispiel. Wenn man überhaupt es bis zur Wahlurne schafft vor lauter Aufregung. Das machen wir. Faktenbasiertes Aufregen.
Die Sendung hat heute eine Besonderheit. Wir haben ja normalerweise die wunderbare Kategorie, worüber wir nicht reden, in der wir uns im strategischen Schweigen üben, wo wir uns beherzt sagen, stop making stupid people famous. Man muss nicht über alles sprechen. Und deswegen reden wir über Dinge, damit ihr nie wieder über sie reden müsst. Und wir werden heute über die Wahl in Sachsen, in Thüringen reden, den ganzen Krempel, der danach passiert ist. Und das sind durch die Bank weg alles Themen, über die man eigentlich auch gar nicht reden sollte. Aber irgendeiner muss es ja machen, damit man den ganzen Quatsch erträgt. Und dann fangen wir also auch direkt an. Wir reden über die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Wir haben ja jetzt den Vorteil, dass wir nicht das direkt am Wahlabend versuchen zu analysieren, sondern mit einer Woche Abstand. Und ich weiß gar nicht, wie man da einsteigt.
Ich schlage eine Frage an dich vor. Was macht das mit dir? Was macht das mit dir?
Ich bin tatsächlich überfragt. Weil
mach dich fertig, oder was?
Ja, komme ich nicht drauf klar. Nein, also ich kann das erklären. Was mich richtig fertig macht, ist, dass natürlich das mit der AfD, das ist scheiße. Ja? Aber dass in Thüringen das sogenannte Bündnis Sarah Wagenknecht 15,8% bekommen hat. Ja? Ich habe ja immer gedacht, bei diesen Wahlumfragen, wo das Bündnis Sarah Wagenknecht irgendwie bei 20% war, habe ich immer gedacht, ja, die haben irgendwie die Frage so gestellt, dass da am Ende nur Bündnis Sarah Wagenknecht rauskam oder so. So weiß ich nicht. Sie wollten doch auch schon mal immer das Bündnis Sarah Wagenknecht wählen oder so. Ne? Und so, ja, also wenn die mich so fragen, natürlich. So, aber 15,8%. Und warum ich das so fertig mache, ist, ich wusste ja durch die Piratenpartei, dass es in Deutschland eine Gruppe von ungefähr 10-20% an WählerInnen gibt, die sich tatsächlich durch die Häufigkeit von Berichterstattung dazu verleiten lassen, eine bestimmte Partei zu wählen oder nicht zu wählen. Und dass man hier die komplette, zumindest halbe Katze im Sack wählt, weil über das Bündnis Sarah Wagenknecht nichts bekannt ist, außer dass es von Sarah Wagenknecht angeführt ist wird.
Von Sarah Wagenknecht.
Die in Talkshows halt gescheit daherredet und obwohl sie schon seit 1000 Jahren Politikerin ist, noch nie in ihrem ganzen Leben politische Verantwortung übernommen hat. Das finde ich einfach phänomenal. Und dass jetzt auch das Bündnis Sahra Wagenknecht in den Medien wie so eine richtige Partei behandelt wird, ne? Also Piraten, das war ja ein Themenpartei, die können nichts, Protestpartei, bla bla bla. Gut, aufgrund der Wahlergebnisse ist das Bündnis Sahra Wagenknecht da in Thüringen, aber auch in Sachsen, das Zünglein an der Waage, wie es so schön heißt. Ja, AfD in Thüringen 32,8%, AfD in Sachsen 30,6%, AfD stärkste Partei bei den jungen WählerInnen. Dann kann man sich ein bisschen beruhigen und sagen, naja, also in Berlin wohnen 1 Million Menschen mehr als in Thüringen. Und in Sachsen wohnen halt irgendwie 4 Millionen Menschen. Und ganz NRW hat mehr EinwohnerInnen als alle 5 ostdeutschen Bundesländer. Ja. Damit kann man sich das vielleicht noch ein bisschen schönreden. Aber viel helfen tut's nicht. Was ich persönlich gut finde, ist, dass die FDP in
Wie die heißt die
Thüringen,
Partei, sagtest du?
Irgendwas mit F, aber es kann auch
die Tierschutzpartei sein.
Ich glaube, es ist die für die Porsche-Fahrer-Partei. In Thüringen 1,1% gekriegt und in Sachsen sind die sogar unter 1% geblieben, was ganz interessante Folgen hat, weil die sich für ihren Landtagswahlkampf hoch verschuldet haben.
Sie können mit Geld umgehen, die Unternehmer.
Kann man mal sehen, wie fiskalische Verantwortung, wie das dann gelebt wird von dieser Partei. Und in Thüringen die Grünen auch raus. Das ist nicht schön. Was ich interessant fand, war,
macht ja recht wie das viel dann, mit dir, kann man sagen.
Ja, wie das dann zu so einer, wie es dann hieß, Klatsche für die Ampelparteien. Ja, wenn du dir das Wahlergebnis von vor 5 Jahren in Sachsen und Thüringen anschaust, dann war das, also die SPD hat auch beim letzten Mal schon in Thüringen an der 5%-Hürde gekratzt. Ja, SPD in Thüringen 2% verloren. Und SPD in Sachsen nur 0,4%. Ja, also muss man ja sagen, das ist stabil. Irgendwie sehr stabil. Am krassesten verloren hat halt sowohl in Thüringen als auch in Sachsen die FDP. So, der FDP und Bündnis Sahra Wagenknecht in Sachsen bei 11,8%, wo ich mir irgendwie so denke, also sorry, wenn du deine Wahlabsicht von der Häufigkeit von Berichterstattung abhängig machst, dann solltest du vielleicht mal für 4 oder 5 Jahre einfach mal aussetzen. Einfach mal in dich gehen, dich mal fragen, wovon lasse ich mich eigentlich beeinflussen und wovon nicht. Ja, und ja,
vielleicht auch ein bisschen jetzt, Yoga machen oder so.
Ja, ein bisschen Yoga, ein bisschen die Chakren frei atmen. Wahlbeteiligung sehr hoch, ne? Also ja. Wo man ja immer gesagt hat, nö, das ist der Osten und bla bla bla. 73,6% in Thüringen und 74,4% in Sachsen, ne? Also da kann man noch immer sagen, ja, Moment mal, jetzt sind ja 26%, also ein Viertel der Wähler ist zu Hause geblieben, aber das war eine gute Wahlbeteiligung. So, wir haben, wie schön, in Thüringen, das hat bestimmt Bernd Höcke veranlasst, der Thüringer Landtag hat 88 Sitze. ein schönes Ergebnis war, meiner Meinung nach auch total underreported. Der Höckler hat seinen Wahlkreis nicht geholt, ne? Obwohl der schon zu so einem Wahlkreis gewechselt ist, der irgendwie als AfD-affin galt. Und als Landesvorsitzender hat Björn Dolf Höckler dafür gesorgt, dass so 2 Direktkandidaten, von denen es irgendwie heißt, die seien ihm missliebig gewesen. Da hat er vergessen, seine Unterschrift drunter zu machen für die Einreichung der Dokumente da für die Landtagswahl. Und weil dann in 2 Wahlkreisen keine AfD-Kandidaten angetreten sind und da auch niemand dann das Mandat geholt hat, ist Björn Dolf Höckler noch über die Landesliste eingezogen. Und ich glaube auch als einziger über die Landesliste eingezogen. Das wäre eigentlich ganz schön gewesen, wenn Björndorf rausgeflogen wäre. So, es gibt jetzt hier dankenswerterweise auf der Webseite der Tagesschau einen Koalitionsrechner. Für Sachsen sähe das so aus, dass in Sachsen die das ist ja gar nicht mal so gut. Also in Sachsen müsste die CDU auf jeden Fall mit zwei anderen Parteien koalieren, wenn sie nicht mit der sogenannten Alternative für Deutschland koalieren möchte. Das würde bedeuten, also es, was gehen würde, wäre ein Viererbündnis mit CDU, SPD, Grüne, Linkspartei. Und was gehen würde, wäre
man nennt es Wahlverwandtschaften, ja.
Ja, und was gehen würde, wäre ein Dreierbündnis mit der SPD und dem sogenannten Bündnis Sarah Wagenknecht und eine Koalition mit Grünen und dem sogenannten Bündnis Sarah Wagenknecht. Aber das sogenannte Bündnis Sarah Wagenknecht ist da leider das Zünglein an der Waage. Das Einzige, wo man sagen kann, dass man da Glück hatte, ist, dass sowohl in Sachsen als auch in In Thüringen könnte die AfD mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht eine Koalition bilden. Aber weil bei den ganz vielen Dingen, die man am Bündnis Sarah Wagenknecht abzulehnen hat, also ihre Position, die sind ja in vielen Positionen, sind ja quasi Kreml-treu, ne? Das ist also für Wladimir Putin ist es sehr schön, dass er da jetzt auch eine Pressesprecherin in den deutschen Talkshows irgendwie sitzen hat. Obwohl es ja jetzt auch eine vernichtende Kritik gab über Karl Mioska, die da in ihrer Sendung versucht hat, Sarah Wagenknecht zu interviewen und wohl unfassbar gescheitert sein muss. Also in dieser Arroganz, man muss die demaskieren, man muss sie inhaltlich stellen, heißt es genau. Inhaltlich muss man sie stellen. Ja, jedenfalls hat das Bündnis Sarah Wagenknecht, ich glaube, einen Tag nach der Wahl rausgekloppt, dass es also weder Sondierungsgespräche noch sonst irgendwelche Absprachen mit der sogenannten Alternative für Deutschland geben wird, wo man sagen muss, na immerhin, eine stabile Position in dieser Partei. Ja.
Ja.
Und
das ist ja,
ich weiß nicht, Ulrich,
fällt ja wirklich viel ein.
Was macht das mit dir? Was fällt dir dazu ein?
So mit den Hufen gescharrt.
Ja.
Mir fällt natürlich genau das Gleiche ein. Oder wollte ich auch sagen.
Wollte ich auch sagen.
Ich würde einen Aspekt von dem, was du gesagt hast, aufgreifen. Das war im Zuge deiner Ausführungen zu den Größenverhältnissen der Länder Thüringen vor allem und Sachsen mit im Vergleich zur Bundesrepublik insgesamt und zum gesamten Wahlvolk, wo du gesagt hast, man könnte sich da ja jetzt zurücklehnen und sagen, das sind nur so ein paar verlorene Seelen. Und das glaube ich nicht, hast du auch nicht gesagt. Ich glaube allerdings, dass man an bestimmten Punkten in einer gewissen Weise, ich werde das gleich noch kurz ausführen, die Kirche auch ein wenig im Dorf lassen muss. Das heißt, da jedenfalls mit einigermaßen Ruhe im Kopf und im Herzen darauf reagieren muss. Und zwar gerade nicht so, wie wir das auf den anderen Themenfeldern, über die wir reden oder eigentlich nicht reden wollen, tut, nämlich mit also panischen Geheule und einer panischen Reaktion der Anbiederung und dem Aufgreifen, dem hektischen Aufgreifen der Themen, von denen man glaubt, sie hätten womöglich die Wahl entschieden.
Ja.
Man kann aus Sachsen und Thüringen, sollte man auch lernen, dass man auf bestimmte Sachen in der gebotenen Weise reagieren muss und nicht plötzlich alle durcheinander laufen und wild schreien und jetzt an der Grenze einen Schießbefehl, an der deutschen Außengrenze einen Schießbefehl wollen, nur unter Verweis darauf, die AfD sei sonst zu stark. Also das sind für mich sehr, sehr absurde Reaktionen. Insofern sollte man sich vielleicht doch auch ruhigen Blutes einmal überlegen, wie man darauf reagiert. Das ist Punkt eins. Schon auch ein bisschen, dass man damit arbeitet mit Größenverhältnissen und sich sagt, wie bedeutsam ist das denn jetzt eigentlich da mit Thüringen? So bedeutsam wie weniger bedeutsam als die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Vom Volumen her ungefähr gleich, aber ja, wenn Thüringen da ein bisschen verlustig geht, inhaltlich, geistig, politisch, moralisch, ist es nicht so schlimm, wie wenn etablierte Städte von Bord gehen. Das andere ist Sachsen. Ein Phänomen, du hast es gerade auch genannt, es wird, wenn man nicht diese sogenannte Alternative für Deutschland, eine Regierung haben möchte, eine Dreierkoalition, ein Grund dafür, das glorreiche Wahlrecht im Freistaat Sachsen in Gestalt der, wir sprachen beim letzten Mal darüber, Grundmandatsklausel. Die Linke hat die 5%-Hürde, die in Sachsen gilt, nicht überspringen können, hat aber, und das reicht, um dann mit vollem Wählerstimmenanteil in den sächsischen Landtag einzuziehen, hat aber 2 Direktmandate gewonnen. Deshalb hat man jetzt mit 4,9% die Linke im sächsischen Landtag und hat eine, ja, jedenfalls eine Partei mehr, als man hätte, wenn man dieses Instrument, dieses vernünftige Instrument der 5%-Klausel einigermaßen konsequent weiterverfolgt hätte und stattdessen nicht da mit 2 Sitzen, die in den Landtag, mit 2 Direktmandaten zum Stimmenanteil von 4,9% in den Landtag einziehen zu lassen. Finde ich ausgesprochen, also finde ich einmal misslich, ne, weil es die Regierungsbildung erschwert, genau, 5%-Hürde ein Instrument gegen Zersplitterung, Grundmandatsklausel wieder ein Instrument für Zersplitterung. Finde ich ausgesprochen ärgerlich, zumal ich mir zwar nicht großer Kenner Sachsens, aber nicht vorstellen kann, dass da es sehr, sehr wichtig war, eine irgendwie geartete Personalisierung, regionale Repräsentation oder eine bestimmte Person oder 2 bestimmte Personen unbedingt da in den Landtag zu bekommen, weil die ihre kloppten Direktmandate gewonnen haben. Das ist wahrscheinlich, ja, ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Ärgert mich sehr. Misslich, sehr misslich, die Zersplitterung, die doch zugelassen wird. Weiterer Aspekt, der mich sehr bewegt, der Unvereinbarkeitsbeschluss der Christlich-Demokratischen Union. Ja. Und ja, dieses Phänomen, und das war, ich glaube, das ist 5 Jahre alt, ich weiß gar nicht genau, als sie gesagt hatten, mit den Schmutzfinken von der AfD nicht, niemals, never ever, und das innerparteilich wahrscheinlich nur durchgekriegt haben, indem sie gleichzeitig gesagt haben, aber mit denen von der Linken auch nicht. Dann haben sich also diese Genies, also auch ohne jegliche Not, weil der Fall, dass die CDU eine Koalition mit der Linken anstreben könnte, diesen Fall hat damals, glaube ich, außer Politstrategen wie dir niemand gesehen. Dann haben sie es also gleich mit abgeräumt und gesagt, mit den Linken niemals. In einer Zeit, als man gesagt hat, ja, die wollen auch, keiner will das, aber ihr stimmt mal schön dagegen. Und also ein bisschen wie Borat, der Schluss gemacht hat mit Pamela Anderson und hat I love you not. Und also völlig überflüssig. Und das ist jetzt das Problem, das dazu führt, dass die in Thüringen ja sehr ernsthaft oder mit Blick auf Thüringen die Christlich-Demokratische Union sehr ernsthaft erwägt, mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht irgendwas zu veranstalten,
ja,
weil sie mit dem gemäßigt sozialdemokratischen Bodo Ramelow nach Beschlusslage nicht
koalieren nicht
sprechen
darf.
Dürfen. Und da muss ich sagen, Das ist ja auch wirklich eine strategische, eine Meisterleistung allererster Güte. Und dass man dann aber auch daran festhält und daran weiterhin festhält und sagt, tja, das haben wir ja beschlossen, das müssen wir jetzt durchhalten, obwohl es evident gegen den Sinn, falls er einen hat, selbst dieses Unvereinbarkeitsbeschlusses geht. Es ist ja, also sozusagen, wenn man sich das mal auf der anderen Seite überlegt, oh, Unvereinbarkeitsbeschluss AfD, na gut, dann nehmen wir halt die Freien Sachsen oder die NPD, haben wir ja nicht gesagt, dass es unvereinbar ist. Hier sagt man, wobei haben sie wahrscheinlich gesagt, aber hier sagt man dann, ja, nee, die Linke, die ist uns zu schäbig und zu weit links, da nehmen wir doch das Bündnis Sahra Wagenknecht. Sagen, lange nicht mehr etwas so Absurdes und Groteskes gesehen in der Parteipolitik, obwohl es da ja ausreichend viel gibt. Ja, ansonsten lässt mich das
was ich halt,
so etwas frustriert. Ich binde
was,
jetzt
was
dieses Unterthema gerade ab, so etwas schon auch so etwas auch irgendwie so ein bisschen ratlos zurück, dass ich sage, das darf doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein.
Was ich in Thüringen ja ganz geil finde, ich klicke hier gerade so durch die Befragungen. Zufriedenheit mit der politischen Arbeit, ne? 51% der befragten ThüringerInnen sind mit Bodo Ramelows Arbeit zufrieden, ja? 23% mit dem Typen von der SPD, ja? Die Person von den Grünen taucht da irgendwie nicht auf. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum sie bei 3,2% gelandet sind. Nur 24% sind mit Höcke zufrieden, aber die AfD hat 32% bekommen. Das heißt, es sind noch nicht mal die eigenen Wähler mit Björndorf Höckler zufrieden. Also wenn 51% der Leute mit der politischen Arbeit von Bodo Ramelow zufrieden sind und die Linkspartei dann nicht 51% bekommt, dann zeigt das nur, dass die entweder die Frage nicht verstanden haben oder das Wahlsystem. Also weil ich meine,
oder
wann
etwas anderes sehr Grundlegendes, das wir gar nicht verstehen.
Welcher, ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, es ist sehr selten, dass ein Regierungschef mal mehr als 50% Approval Rating hat.
Ja, Olaf Scholz ist es jedenfalls nicht.
Olaf Scholz ist es jedenfalls so. Und dann sagen die, ja, also bin total zufrieden mit Bodo Ramelow. Ja, was will ich denn dann?
Ich
komm,
mach trotzdem
aber
richtig
mal
Ärger
mit,
hier.
Wie wär's genau? Wie wär's denn mal mit einer Stimme für das Bündnis Sahra Wagenknecht? Ja? Also das lässt mich ratlos.
Ein weiterer Punkt ist, dass auch ein ewiger Kandidat als Objekt darüber nicht zu reden, über ihn nicht zu reden, ist eben Herr Björn Höcke, der ja in allem völlig überschätzt wird, vielleicht außer in seiner Gefährlichkeit in bestimmten Kreisen. Aber ansonsten ist es ja ein ziemlicher Dünnbrettbohrer und
vor allen Dingen ist es ein besser Wessi, ne? Da muss man ja auch noch sagen.
Unbeliebt und ohne, dass Menschen, selbst die AfD wählen, ihm vertrauen würden. Also eine völlig überschätzte Gestalt, die auch dauernd wieder aufgebaut wird, der nämlich eigentlich komplett unbedeutend ist, jedenfalls in allem, was er kann, völlig unbedeutend. Und immer wieder wird er dann da als die große Gefahr herausgestellt. Und immer wieder, wenn die Leute ihn gerade vergessen haben, kommt wieder, aber der Höcke. Und der kann nichts, ne? Der kann wirklich nichts. Und Kandidat, um nicht über ihn zu reden. Ja, Thüringen, also wie reagiert die FDP da drauf? Die waren so ein bisschen still, muss man sagen. Ja? Und machen im Grunde genommen das weiter, was ihnen bei den ganzen letzten Wahlen, setzen wieder ihren Misserfolgs-Joker ein, sozusagen, den Minus-Joker, und machen eigentlich genau da weiter. Und da kommt ein Punkt, da muss ich sagen, da darf man eigentlich nicht drüber reden, aber man muss es auch gleichzeitig wieder drüber reden. Das Zitat von Christian Lindner Anfang letzter Woche, die Aussage, die Leute haben die Schnauze voll davon, dass dieser Staat möglicherweise die Kontrolle verloren hat, sagte er laut Tagesschau auch als Reaktion auf die verheerenden Ergebnisse seiner Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen.
Also den Satz verstehe ich nicht. Was hat er gesagt?
Also
die Leute haben die Schnauze voll?
Die Tagesschau führt es auch auf die Ergebnisse seiner Partei bei den Landtagswahlen zurück. Und dann hat er gesagt, wörtlich, wie er ja auch selber
wörtlich
sagen würde, Zitat, die Leute haben die Schnauze voll davon, dass dieser Staat möglicherweise die Kontrolle verloren hat bei Einwanderung und Asyl nach Deutschland. Zitat Ende. Und das ist ein Satz, der eine Aussage, die zeugt tatsächlich von komplettem Kontrollverlust über die eigene Zunge, die eigenen Gedanken und Kontrollverlust über das letzte Müh an Verantwortungsgefühl, das er vielleicht auch selbst doch einmal gehabt hatte. Allein diese Wortwahl, die Schnauze voll, das ist schon der Versuch, da AfD-Leute zu kopieren. Und die Rede vom Kontrollverlust, die Thematisierung von Einwanderung und Asyl im Zusammenhang mit der Landtagswahl, das geht gar nicht. Und ja, vielleicht das auch noch ein Aspekt, dass die Menschen, so wie es aussieht, ihrer Wahlentscheidung im Global Player Thüringen zum Beispiel und im anderen noch größeren Global Player Sachsen ihre Wahlentscheidung auf wohl Wesentlichen basiert haben, auf die Themen Migration, Asyl und Krieg in
Kampf gegen
in der Ukraine. Da muss man natürlich
und
sagen,
Kampf gegen die Woken
und
alles was woke ist.
Ja, und natürlich gegen Leute, die das Grillen täglich verbieten wollen. Da muss man sagen, also da ist noch einiges an da herrscht ein gewisses Unverständnis von der politischen Situation. Also so Unverständnis zum Beispiel von Zuständigkeiten im föderalen Bundesstaat. Also dass die Außenpolitik und auch die Asylpolitik, die wird noch nicht mal auf Bundesebene, sondern auf europäischer Ebene wird die geprägt. Ja, also großes Unverständnis von der Zuständigkeitsverteilung hier. Wahrscheinlich, deshalb wählen die auch so bei Landratswahlen jemanden, der verspricht, dass in Rammstein keine Atombomben gelagert werden.
Ich klicke mich ja hier durch so diese Befragungen und Ergebnisse und sonst was und ich muss ein bisschen lachen. In Thüringen ist es so, welches Thema spielt für ihre Wahlentscheidung die größte Rolle? Und da wurde mit jeweils 21% Kriminalität, innere Sicherheit genannt und soziale Sicherheit mit 21%. So, wo man natürlich sagen kann, okay, 21% für 79% ist Kriminalität, innere Sicherheit schon mal nicht das wichtigste Thema, ne? Und auf Platz Nummer 3, nur 18% haben gesagt, Zuwanderung ist das wichtigste Thema für sie. Und dann habe ich mir mal, weil mich das einfach als alter Innenpolitiker natürlich auch interessiert, habe ich mir mal angeguckt, wie viel Kriminalität gibt's denn in Thüringen?
Ja, so schön.
Und hier ist die PKS 2023. Jetzt festhalten. In Thüringen gab es 2023 150.457 Straftaten. Ja, so. Gleichzeitig wurden 93.089 Straftaten aufgeklärt. Das heißt, der Ermittlungsbehörde konnte eine hinreichend tatverdächtige Person ermittelt werden. In Thüringen hat eine sagenhafte Aufklärungsquote von 61,9%. Davon kann Berlin nur träumen. Ich habe es mir gerade nochmal für die PKS in Berlin angeguckt. In Berlin haben wir eine Aufklärungsquote von 45,5%. Ja, und wir haben Fallzahlen von 536.697. Straftaten.
Ja, da sagen die Thüringer, Berliner Verhältnisse wollen wir nicht.
Ja, es gibt eine Häufigkeitszahl, das ist sowas wie die Inzidenz, ja, und zwar Straftaten pro 100.000. Das ist in Berlin 14.292 Straftaten auf 100.000 Einwohner. Die beträgt in Thüringen ist diese Häufigkeitszahl 7.074. Genau die Hälfte. In Thüringen gibt es einfach mal halb so viel Kriminalität wie in Berlin, ja. Und ich muss sagen, hier, ich klopfe auf Holz. Auch als Berliner bekomme ich nicht viel mit von der Kriminalität in Berlin.
Ich kann sagen, dass ich berufsbedingt schon ab und zu was von Kriminalität in Berlin mitbekomme. Aber als Bürger überhaupt nicht, ne?
Apropos Ulrich. Da muss ich jetzt Klammer auf, das muss ich gerade sagen, weil ich sonst es vergesse. Ich fand es aber zu genial. Es gibt jetzt in Berlin einen Reparaturbonus. Wenn du ein kaputtes Gerät hast und die Reparatur des Gerätes mindestens 75 € kostet, erstattet dir der Senat von Berlin die Hälfte der Reparatur, maximal 200 €. Und wenn du die Reparatur in einem Reparaturcafé machen lässt, gelten irgendwie niedrigere Zahlen. Dann werden dir schon Ausgaben in Höhe von 25 €.
Das ist jetzt aber ein Exkurs, oder?
Oh ja, das habe ich ja auch gesagt, dass das ein Exkurs ist, weil du gerade über Straftäter geredet hast und berufsbedingt und so. Weil da wird ein Topf von 1,2 Millionen Euro hingestellt und dann den Leuten zur Verfügung gestellt. Und ich freue mich schon,
die den Topf auslöffeln werden.
Da freue ich mich schon auf die Berichterstattung in einem halben Jahr oder in einem Jahr über die ersten Verfahren, wo bandenmäßig dieser Topf geschröpft worden ist.
800.000 von den 1,2 Millionen hat die Reparaturwerkstatt Andys Garage abgegriffen.
Ja. Das ist wirklich, wo ich mir so denke, so, ja, Moment mal, also wenn die da nur so eine Rechnung sehen wollen, ich meine, das ist so, ja, also die Reparatur, also die Reparatur.
Ich hatte ja vorher ein Testzentrum, ne, aber jetzt habe ich eine Reparatur.
Ich wollte gerade sagen, also ich würde sagen, die Reparatur dieses Videorekorders kostet genau 400 €, ne?
Ich denke, so, ja,
Operiere ich die VHS-Kassette
da mal raus. Ja, komm, lass uns kurz gedanklich sammeln. Also das ist jetzt ja das, haben wir ja viel gesagt, was das in Geschehen in Thüringen und Sachsen mit uns gemacht hat und auch noch weiterhin macht.
Ja.
Ja, sollen wir über ein anderes Thema nicht reden?
Nee, ich würde sagen, wir könnten ja mal auf die Suche gehen. Wir dürfen nicht dran kleben
bleiben, aber.
Nee, ja. Aber wir könnten ja mal, weil es so symptomatisch ja ist für alles, über das wir auch reden. Wir können ja mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich los mit den Leuten? Und ich hatte direkt nach der Wahl so einen Thread irgendwie geschrieben. Und das finde ich dann auch interessant, dass hier die Leute zum Beispiel auch soziale Sicherheit irgendwie angeben. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal im Supermarkt warst, Ulrich, aber wenn du einkaufst, man kriegt ja wirklich schlechte Laune, ne? Also weiß ich nicht, der Einkaufskorb, der vor 2-3 Jahren noch irgendwie, weiß ich nicht, 25 € gekostet hat, kostet jetzt gefühlt irgendwie 40 € oder noch mehr. Wir hatten ja mal über diese Studie, ich glaube, die hattest du erwähnt, dass Leute, wenn die Probleme haben im Bereich, weiß ich nicht, Partnerschaft, Beruf, sonst noch so ein paar Dimensionen, dass dann automatisch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie irgendwie ausländerfeindlich werden. Ja,
das ist eine ganz deutliche Korrelation. Ja.
Ja, und auch nochmal im Verhältnis zu dem Wahlkampf, den Kamala Harris gerade in den USA macht, wo die ja wirklich so ein bisschen Spaß an der Politik vermittelt, beziehungsweise zumindest die Vorstellung, ja, wir könnten mal in einer besseren Welt leben, es muss nicht immer alles beschissener sein. Und wo ich mir so gedacht habe, ja, was fehlt, ist tatsächlich eine Partei, die mal eine Perspektive geben würde, eine Zukunftsidee, die mal sagen würde, yo, wir wollen in den Chip-Ausbau investieren, wie in den USA, meinetwegen in die erneuerbaren Energien, ja, die irgendwie sagt, wir müssen die Gewerkschaften stärken oder den Mindestlohn erhöhen, damit man wieder am Ende des Monats zumindest ein paar hundert Euro irgendwie übrig hat, zum zur Seite zu legen und ganz offen auch an eine Wand zu schmeißen. Ne? Also in Bonn ist gerade Pützchens Markt, das ist so eine Kirmes und sie wundern sich alle darüber, warum da so wenig Leute hingehen im Moment. Kann natürlich auch an Solingen liegen. Der Innenminister Reul ist mit einer Entourage von der Polizei selber über Pützchens Markt gegangen, um sich mal anzugucken, wie das da so läuft. Es kann aber auch einfach daran liegen, dass die Leute, wenn du eine Familie hast, Mutter, Vater, zwei Kinder, da kommst du mit 50 Euro auf so einer Kirmes nicht weit. Ne? So. Und also ich habe halt das Gefühl, beziehungsweise, das ist auch war auch ein guter Hinweis. Du kannst Gefühlen, ja, also hier 51% der Wähler von dem sogenannten Bündnis Sahra Wagenknecht in Thüringen sagen, ich habe die aus Unzufriedenheit gewählt, ja, so. Und nicht aus Überzeugung. Also, es macht sich so eine etwas miese Stimmung breit, also auch bei mir. Und die kriegst du nur, ich sag noch nicht mal linke Politik, die kriegst du meiner Meinung nach nur mit progressiver Politik beseitigt. Die Leute sind schlecht gelaunt, wenn sie auf ihren Einkaufskorb gucken. Die Leute sind schlecht gelaunt, wenn sie gucken, was im Monat von ihrer Miete abgeht. Ja, die Leute sind irgendwie schlecht gelaunt, wenn sie sich die multiplen Krisen angucken. Klima, Ukraine-Krieg, Extremismus, sonst irgendwas. Und es gibt nichts, auf was man sich freuen kann.
Tatsächlich ist diese Feindlichkeit gegenüber allem, was nicht biodeutsch ist, die ist wahrscheinlich eher ein
Symptom.
Ergebnis, ein Effekt, ein Symptom. Nicht nur wahrscheinlich, das sage ich jetzt aus dem soziologischen Ärmel geschüttelt. Das ist ein Symptom, eine Folge der Unzufriedenheit und nicht eine Ursache. Und miese Stimmung, kann ich sagen, empfinde ich ganz ebenso. Wahrscheinlich, das ist denn, also wenn man sagt, was ist das größte Problem in der Bundesrepublik Deutschland, würde ich, glaube ich, jetzt sagen, die miese Stimmung. Und das, die hat natürlich Ursachen, aber keine, die man nicht durch bessere Stimmung beseitigen könnte. Okay, das klingt jetzt ein bisschen naiv und vielleicht auch, wenn es einem ganz gut, ja, selbst ganz gut geht, nicht so richtig empathisch. Aber übersetzt in politisches Handeln, denke ich, das, was besonders imponiert bei der gegenwärtigen politischen Situation, ist das komplette Fehlen einer, jetzt schwieriges Wort, eines Gegenangebots. Ich hätte jetzt, wollte jetzt sagen, einer alternativen Richtung, aber das sind diese Arschgeigen da ja schon usurpiert.
Auch eingenommen, das Wort. Da gehen wir bis nach Kaiserslautern.
Kannst du ja nicht sagen jetzt. Aber es
fehlt, darfst ja nichts mehr sagen.
Eine Gegenerzählung,
ja,
von,
das stimmt,
tatsächlich von Söder,
ja,
bis Habeck.
Gut, den kannst du, ja.
Und da liegt einiges dazwischen.
Mhm.
Ist diese, wir müssen schon ein bisschen genauer anzuhören, wenn die Wutbürger da um die Ecke biegen und was tun und, ja, regulieren und, ja, Nancy Faeser macht die Grenzen dicht und so ein Scheiß. Ja. Also es fehlt eine Gegenerzählung, ein Gegenentwurf für eine doch vielleicht auch mal etwas freudvolle Zukunft. Es fehlt ja sogar jemand, der, ohne jetzt gleich den großen Gegenentwurf zu liefern, es fehlt ja sogar
der
jemand,
der es verkörpert.
Fehlt sowieso jemand, der es verkörpert. Es fehlt ja schon jemand, der sagt, Jungs und Mädels, jetzt bleibt mal cool. Jetzt, ja, jetzt
macht euch mal locker.
Macht euch mal ein bisschen locker. Geht mal davon aus, dass hier vielleicht auch noch, es fehlt ja sogar einer, der darauf hinweist, dass ja auch Menschen zu uns kommen, die jetzt nicht alle gleich Straftaten begehen wollen. Selbst das fehlt ja, dass mir jemand sagt, also wir haben in Solingen haben wir ein Problem mit jemandem, der offenbar völligen Hirnverlust hat oder völlige Hirninfiltration von irgendeinem Islamisten. Es fehlt hier jemand, der sagt, hör mal, das sind aber jetzt, das ist das Problem von diesem einzelnen Islamisten und das ist ja kein Zuwanderungsproblem, der Typ. Und selbst diese Minimalerwägung sehe ich, also keinen, der das auf etwas höherer politischer Ebene, also quasi in der Spitzenpolitik, mal anbieten würde. Das ist eigentlich, ich weiß bald auch nicht mehr, wen ich wählen soll.
Ich habe auch gesagt, ich wähle die Grünen jetzt auch nicht mehr, also nicht aus Überzeugung, sondern weil ich mir sage, der Rest ist ja noch beschissener. Ne? Ja, das ist schon sehr bemerkenswert, dass es keine Gegenerzählung gibt, dass es keine Idee gibt, wohin die Reise gehen könnte, sondern immer nur schön, ja, wir müssen die Schuldenbremse einhalten. Und dann aber, das fand ich bei Christian Lindner so geil, ja, also wenn wir das mit der Migration regulieren wollen, dann müssen wir im Notfall auch ans Grundgesetz ran, ja. Also erst die Schuldenbremse wie so eine Monstranz vor sich hertragen und sagen, nee, da können wir nicht ans Grundgesetz ran. Und eine Woche später sagen, ja, da müssen wir schon mal ans Grundgesetz ran, da mit dem Ausländer hier. Also das finde ich vor allen Dingen, und es ist halt auch das falsche Signal. Ich sag mal, in den sozialen Netzwerken holen sich die Rädelsführer der sogenannten Alternative für Deutschland, wählen sich einfach von der Palme, weil sie sagen, hier, AfD wählen bringt doch was, ne? Hier kriegen wir 30% und schon machen sie einen Asylgipfel und sonst was. Es ist auch traurig, dass der Friedrich Merz halt Friedrich Merz ist, ne? Wir haben ja hier in diesem Podcast schon mehrmals auseinander fein ziseliert, warum der Konservatismus in dieser Form komplett am Ende ist, weil er keine Erzählung mehr davon hat, was Konservatismus im 21. Jahrhundert sein könnte. Aber das ist ja unter Friedrich Merz mit diesem Carsten Lindemann als Generalsekretär nochmal extra gravierend, ja. Da kriegst du ja keine Idee davon, wie die Zukunft aussehen könnte, sondern der ist ja nur noch Stichwortgeber der sogenannten Alternative für Deutschland, ne? Wie ich schon in vorherigen Folgen sagte, eigentlich müssten die den zum Ehrenvorsitzenden ernennen, ne? Also ich meine, so viel Wahlwerbung kann man gar nicht kaufen, wie der für die macht. Also es ist wirklich frustrierend. Und mir fällt da jetzt auf Anhieb auch keine besonders gute Lösung ein.
Ja, ich finde es nur sieht ja so aus, sehr schade. Hätten dort in der Spitzenpolitik sämtliche dort handelnden Akteure und Akteurinnen eine nicht zu überwindende, unüberwindbare Angst, Furcht davor, eine auch nur leicht abweichende Position zu vertreten zu dem berühmten Thema, über das wir heute auch nicht reden, der, nennen wir es mal, Migration. Und das Narrativ, das da vertreten wird, vollständig ein negatives ist. Es muss begrenzt werden, es muss zurückgewiesen werden, es muss aufgehalten werden, es muss abgeschoben werden, es muss inhaftiert werden, es muss alles verhindert werden. Aber es gibt noch nicht mal eine Stimme, die sagt, wir müssen dem Unabwendbaren ins Auge sehen und dafür eine zukunftsgerichtete Lösung schaffen. Es ist also es ist ja die Bahn und das Internet in Germany sind ja nicht deshalb im Eimer, weil es hier zu viel Migration gibt. Wahrscheinlich ist es im Eimer, weil es zu wenig gibt.
Schmerz erzählt genau das.
Und der Bundespräsident, ich bin ja inzwischen wirklich für eine Direktabwahl des Bundespräsidenten. Also das geht ja gar nicht. Ne?
Den müsste man eigentlich auch direkt ausweisen.
es müsse jetzt jede, Zitat, jede, wirklich jede Anstrengung unternommen werden, um das Thema Zuwanderung und ihre Begrenzung, irreguläre Migration zu regeln, beziehungsweise irregulärer Migration entgegenzuwirken. Ja, ja, ganz toll. Also wirklich, da können wir aber so froh sein, dass wir diesen Bundespräsidenten haben, der mal richtig was richtig nachgedacht hat. Ja, also ich meine, auch da. Ja, ja, also ich glaube, es traut sich keiner. Christopher, die ja. Welt ist nun wirklich mehr als bereit für dich.
Ja, ich kann halt selber sagen, und das ist halt das Bizarre an der Situation in Deutschland, wenn du progressive Politik vertrittst, so wie ich das ja auch mal für ein paar Jahre prominent in Deutschland gemacht habe, dann wirst du von den Medien auf eine Art und Weise auseinandergenommen. Also ich meine, wir sind hier über, also wo ich mich jetzt im Nachhinein am meisten drüber ärgere, ist, dass wir als Piratenpartei zu den Medien so freundlich waren, wie wir waren. Weil ich meine, die AfD zeigt ja, also muss man einfach sagen, AfD zeigt ja, wenn man sich den Medien gegenüber respektlos verhält, wenn man die beschimpft, wenn man ja sonst was macht, was man sich früher nie getraut hätte, berichten sie trotzdem überein und man steht bei 30% in den Wahlen. Also das ist, ne, wenn ich finde das so genial, also das genial in Anführungszeichen, ich finde das einfach bemerkenswert, was wir gefragt worden sind bezüglich der Umsetzbarkeit unserer politischen Forderungen, wie zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. So. Und wenn dann jetzt es darum geht, ja, Abweisungen an der EU, an der deutschen Grenze, was nach EU-Recht nicht geht, was nach deutschem Recht nicht geht, ja, dann so, ja, nee, also da müssen wir ran. Also es ist noch unklar, wie wir das genau machen.
Aus der Mitte der Parteienlandschaft, ne? Das ist Friedrich Merz unter anderem und Carsten Lindemann und der Frei und solche Gestalten, die das fordern.
Und die Medien einfach zuhören. Und was ich so genial finde, ist dieses, also die Einwanderung in Deutschland, auch die Asylanträge, die gehen zurück. Ja. Das ist ein vollkommenes Phantomproblem. Und also ich check es einfach nicht. Weil es wäre so viel einfacher, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir müssen, also dieses ganz Platte, wir müssen den Menschen wieder ins Zentrum unserer Politik stellen. Und ich kann verstehen, dass Ihnen das mit den, weiß ich nicht, Ausländern irgendwie auf den Zeiger geht, wenn sie schlecht bezahlt werden, die Schulen ihrer Kinder zerbröckeln, sie als Ostdeutsche noch immer das Gefühl haben, Bürger zweiter Klasse zu sein, bla bla bla. Da kann man ja alles aufzählen. Und dann kannst du aufzählen, was du machen möchtest in der Wohnungs- und Mietenpolitik, in der Gesundheitspolitik, Infrastrukturpolitik. Die viele der Probleme, die es in Deutschland gibt, rühren einfach daher, dass man über 16 Jahre und noch länger die Infrastruktur in diesem Land einfach komplett runtergerockt hat, weil man diese schwarze Null so fetischisiert, genau. Und ich meine, guck dir die Volksrepublik China an. Gut, die sind ein bisschen anders organisiert, aber die kriegen das hin momentan nur in China mehr Solar und Wind zu verbauen als der Rest der Welt zusammen. Guck dir die USA an, die jetzt mit diesem Chips Act, ja, wo es also darum geht, kritische Technologien wie zum Beispiel die Herstellung von Mikrochips wieder ins Land zu holen, wo jetzt die ersten Fabriken errichtet sind, die demnächst dann auch ihre Fließbänder anschmeißen. Und was gibt's in Deutschland? In Deutschland gibt's nichts. In Deutschland gibt's Politiker, die sagen, ja, wir müssen ergebnisoffen, beziehungsweise wir müssen technologieoffen sein beim Verbrenner.
Ja.
So, das ist das Niveau. So, und dann sagt VW auf einmal, ja, sorry, ja, Leute, ey, haben wir Probleme.
VW, ne? kann ich dir sagen, woran es liegt.
Weil wir da nicht CEO sind.
Das ist, da habe ich einen Experten, Friedrich Merz, in der März-Mail 218. Und da sagt er, Zitat, VW ist vor allem dem politischen Willen seiner staatlichen Miteigentümer gefolgt und hat sich einseitig auf die E-Mobilität festgelegt, dabei aber übersehen, dass weder die dafür notwendige Infrastruktur vorhanden ist, noch ein günstiges Angebot in den unteren Preissegmenten. Das war schon ganz gut, finde ich. Und es geht weiter. Der Wegfall der ohnehin fragwürdigen staatlichen Kaufprämie für E-Autos praktisch über Nacht, kurz vor Weihnachten im letzten Jahr, hat dem Vertrauen der Verbraucher in den Kauf eines E-Autos dann den Rest gegeben. Damit hat Friedrich Merz, unser großer Wirtschaftslenker der Zukunft, analysiert, was bei VW schiefgelaufen ist.
Tja. Ja.
Und das kann man, also ja, eine Lesewarnung eigentlich, die März-Mail. Und das ist, ja, das hat wirklich alles, was falsch sein kann, ist darin falsch. Und ich habe es aber auch deshalb zitiert, weil das ist so völlig rücksichtslos argumentiert, auch rücksichtslos gegenüber Logik und dem eigenen Handeln. Gedanken vergessen, da motzt er über die Infrastruktur hier, nachdem seine Partei, er hat sich ja einen schlanken Fuß gemacht, nachdem aber jedenfalls seine Partei hier die Infrastruktur runtergerockt hat, seine Verkehrsminister, zumal seiner Schwesterpartei, die großen Erfolgsgaranten, das komplett versemmelt haben. Und darauf schimpft er dann, nur weil sich irgendwie der typische, weil die Bild-Zeitung sich gegen E-Autos stellt und VW es einfach nicht geblickt hat, mal rechtzeitig während der Sechszylinder Superdiesel, German Engineering at its super very best, weil man den noch richtig, richtig runternudeln konnte, dieses Pferd noch richtig durchreiten konnte, nur weil sie sich zu spät überlegt haben, zu spät kapiert haben, dass das nicht die Zukunft ist. Und das drehte jetzt komplett um. Also mit anderen Worten, tja, ratlos, aber wir appellieren an die Vertreter und Vertreterinnen der Spitzenpolitik in Deutschland, sich doch vielleicht auch einmal etwas vom aktuellen Mainstream abweichenden Ideen zu widmen und die zu vertreten und Vorschläge zu machen, die vielleicht nicht das Heil auf allen Sektoren, in allen Bereichen von Wohnungsbau bis Elektromobilität darin sehen, die Zuwanderung zu begrenzen, sich auf das Thema illegale Zuwanderung zu stürzen.
Es ist auch wirklich Wahnsinn, wenn ich mir jetzt hier angucke in Thüringen, ja, ich mache mir große Sorgen, dass 81%, also nachdem wir vorhin geklärt haben, dass es pro 100.000 Einwohner in Thüringen einfach mal halb so viel Kriminalität gibt wie in Berlin. Ich habe vorhin auch nochmal gesehen, in der Kriminalstatistik 2023 hatte man 44 Tötungsdelikte, ja, also da passiert gar nichts. Da passiert gar nichts in Thüringen, ja. So, 81% der ThüringerInnen sagen, ich mache mir große Sorgen, dass die Kriminalität künftig massiv zunimmt. 77% sagen, dass wir in den Krieg in der Ukraine hineingezogen werden. Ja, der Einfluss des Islam in Deutschland zu stark wird. 75% plus 21% im Vergleich zu 2019. 75%. Ich weiß nicht, wie viele Moscheen es in Thüringen gibt.
Da muss man
ja
dann auch nicht die Bürger da abholen, wo sie gerade irgendwie extrem Pech beim Denken haben. Muss man den Bürgern und Bürgerinnen, weil da kann man, ja, den Bürgern und Bürgerinnen muss man einfach, ich suche nach einem alternativen Wort für Alternative, muss man einfach ein besseres Leben anbieten. Ja. Und nicht sie bei ihrem Quatsch abholen und diesem Affen auch noch Zucker geben, zu sagen, ja, ja, hast du recht, Islamisierung in Erfurt, das ist schon schwierig. Also wahrscheinlich baut der Musulman da bald euren Dom
noch
ab.
Eine Dönerbude
und
hin,
setzt da eine Moschee hin, baut so eine Kuppel und setzt einen Halbmond auf euren Erfurter Dom. Ja, da muss
ich
bei
der
ja,
Hagia ja, Sophia.
So ist es. Man muss die Sorgen der Bürger hier ernst nehmen. Ja. Nein, muss man nicht.
Ja.
Da, wo die Quatsch sind, muss man dem was entgegensetzen und was anbieten. Ne? Irgendwie anständiges Essen zum Beispiel. Grillfeste von mir aus.
Gerade in Thüringen.
Ja, gerade in Thüringen. Anstehend Dijon-Senf drauf auf die Thüringer Rostbratwurst, dann geht das doch. Mein Gott. Schönes Hasseröder dazu. Mann, haben doch alles, was sie brauchen. Mein Gott.
Ja, so. Eigentlich schon. 68% der Thüringer sagen, zu viele Fremde nach Deutschland kommen. Ich mache mir große Sorgen, dass zu viele Fremde nach Deutschland kommen.
Zu wenig, mein
und das
Gott,
Einzige,
Ronny.
Und das Einzige, was ich hier interessant finde, weil es tatsächlich eine Begründung in dem realen Erleben dieser Menschen hat. Und das wäre mal bedenkenswert. Und darüber wird nicht geredet. 57% sagen, das ist ein Plus von 26 Prozentpunkten. Das ist auch das größte Plus in dieser Auflistung. 57% sagen, ich mache mir große Sorgen, dass ich meinen Lebensstandard nicht mehr halten kann. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit die Leute und ich auch. Es ist so eine miese Grundstimmung. Es ist so eine miese Grundstimmung, wenn du dir denkst, ach du Scheiße, ich kann mir meinen Lebensstandard nicht mehr leisten, dann denkst du wahrscheinlich auch, ja, und jetzt kommen auch noch die Ausländer hier hin und kriegen vom Staat alles geschenkt. Ja?
Und neue Zähne kriegen sie auch noch.
Ja,
und, Stichwort neue Zähne, ein Beispiel dafür, wie dieses Feuer geschürt wird, dieses absurde Feuer geschürt wird. Ja, also letztlich ein Mechanismus, die Ausländer sind schuld, der funktioniert seit langer Zeit, wahrscheinlich schon seit es Ausländer gibt, funktioniert das. Und ja, also wir sprechen uns ganz deutlich dafür aus, auch wenn es uns schwerfällt, für gute Stimmung, ein gutes gastronomisches Angebot.
Und vor allen Dingen
eine positive Erzählung, ein positives Narrativ. Es geht doch. Und nicht immer zu sagen, also wir sprechen uns nicht dafür aus, irgendwas abzuschaffen, zu begrenzen, wegzuboxen, wegzuschießen oder ähnliches. Nein, es muss doch vorangehen.
Es muss vorangehen, es muss eine Idee von Zukunft geben und das haben wir nicht und stattdessen wird sich jetzt wieder auf das Thema Asyl und Ausländer und das ist alles so langweilig, wenn wir, und ich sage das in diesem Podcast zum tausendsten Mal, wenn wir eine funktionierende Verwaltung hätten, beziehungsweise wir haben ja in großen Teilen auch noch eine funktionierende Verwaltung, die das nach, weiß ich nicht, jetzt 10 Jahren mit erhöhter Zuwanderung auch irgendwie hinkriegt, die ganzen Leute irgendwie zu verteilen und sonst irgendwas. Wir müssen das jetzt auch mal machen. Wir müssen mal nach Thüringen fahren, nach Brandenburg fahren und einfach die Leute fragen, zeigen Sie doch mal bitte hier, wo ist denn jetzt hier das Problem mit den Ausländern? Zeigen Sie es mal ganz konkret. Also weil, ja, es ist, und das eine Thema, was halt wirklich raussticht. Ich habe Angst, mir meine Lebensgrundlage also nicht mehr leisten zu können. So, oder ich mache mir große Sorgen, dass ich mir meinen Lebensstandard nicht mehr halten kann. So, was glaube ich so eine der größten, krassesten, fiesesten Ängste ist, die es geben kann, so zu glauben, oder so zu fürchten, scheiße, gesellschaftlicher Abstieg.
Wobei auch diese Furcht sachlich basiert oder sachlich basislos sein kann. Also sie ist vielleicht da.
Ja.
Aber
ich sage das nur, weil ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis durchaus Leute kenne, die sowas auch begründet sagen, so nach Motto, scheiße, wenn das so weitergeht, dann befinde ich mich mit meiner Familie irgendwann so an der Grenze zur Unterschicht. So
ja,
ungefähr, das ist... Ne? Also das ist, ne, wenn...
Verstehe ich auch, will ich jetzt auch nicht... Ja, mich völlig empathielos gegenüber verhalten. Aber, die berühmte Nicht-Aber-Kombination.
Ja.
Nur, also solange ich denken kann, bestand und besteht in unserer modernen Gesellschaft die Gefahr sozialen Abstiegs. Und das war das große Gespenst der Arbeitslosigkeit in den 1980ern, 1990ern. Und klar, das sind Ängste, die kann man aber auch messen. Ne? Also das ist ja nun etwas, wo man eine Datengrundlage zu ermitteln kann, wo man eine Evidenzbasierung herstellen kann.
Ja.
Und diese Angst beziehungsweise die schlechte Stimmung, die Motzerei, die destruktive, disruptive Motzerei, die ist ja auch unabhängig von sozioökonomischen Indikatoren zu beobachten. Gerade da. Zumal in Sachsen, in Regionen, in denen massive Industrieansiedlung, zum Beispiel Volkswagen, mit exorbitanten Löhnen angesiedelt wurde. Gerade da und auch da, wo das wirtschaftliche Niveau enorm hoch ist, ist dennoch die Unzufriedenheit ebenfalls enorm hoch. Und das geht nicht. Und ja, also,
da komme ich nicht drauf klar.
Sorgen reale, evidenzbasiert an Zahlen messbare Sorgen, natürlich, die muss man ernst nehmen. Die kann man ja auch ernst nehmen, die kann man ja auch messen.
Ja.
Und die Sorge, dass jetzt Erfurt islamisiert wird, das kannst du nicht messen, weil es das nicht
aus
gibt.
Aus gutem Grund kann man das nicht messen. Ja, ja.
Genauso wie den Einfluss von Chemtrails kannst du das messen. So, und ja, wir schlagen vor. Ne? Da muss doch mal einer sich zeigen, der aus der Deckung geht und nicht sagt, Mensch, aber auch wirklich scheiß Ausländer, da müssen wir mal gucken.
Das politische Ausnahmetalent der SPD, Kevin Kühner.
Ja, Kevin
Kühner. Vielleicht muss ich mich mal hinsetzen und mal was Programmatisches schreiben. Es ist wirklich frustrierend. Und was mich wirklich nachhaltig frustriert, ist dieses Bündnis Sarah Wagenknecht. Und ich meine, das Schöne ist, du hast ja auch wie so ein AB-Testing, ne? Weil der Hans-Georg Maaßen, wir kennen ihn alle noch das ist einer der größten politischen Skandale der letzten 10, 20 Jahre, dass Hans-Georg Maaßen Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz werden konnte. Und es spricht nicht für den Deutschen Bundestag, dass es hier noch keinen Untersuchungsausschuss zu gibt, wie denn das passieren konnte. Ja, also ich lache, aber ich meine es halt ernst. Es ist nicht witzig. So, Hans-Georg Maaßen hat ja diese Werteunion, diese sogenannte Werteunion, das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Werteunion, das klingt halt irgendwie so wie so eine abgehalfterte Versicherungsbutze, beziehungsweise irgend sowas, wo du so nachmittags im Fernsehen so eine Werbung für so einen Teleshop, wo du so
Werteunion, hier.
So Münzen kaufen kannst, ja, oder halt so Nippes, so Scheiß, so kannst du dich noch an das Michael Schumacher Benetton-Auto erinnern, was du kaufen konntest beim Teleshopping. Nee,
kann ich mir sehr gut vorstellen.
Es war auch nicht unbedingt schön. Nein, und Hans-Georg Maaßen taucht nicht auf in der Berichterstattung. Hans-Georg Maaßen wurde nicht ständig in irgendwelche Talkshows eingeladen, im Gegensatz zu der sogenannten Sarah Wagenknecht. Und siehe da, die Werteunion läuft unter ferner Liefen. Kein Schwanz interessiert sich für die Werteunion. Und ich kann es nochmal aus eigener Erfahrung sagen, Häufigkeit von Berichterstattung gleich Prozente. Es ist gruselig, aber es ist so.
Ja, in der Tat.
Ja. So, als kleinen Drüberstreuer noch zum Schluss. Oder hast du noch irgendwas, was du
sagen
möchtest?
Nein, ich habe mich jetzt auch völlig entleert.
Ne? wir haben, das war jetzt vielleicht nicht die geordnetste Lauer- und Wiener-Folge, aber doch zumindest eine sehr hilfreiche, zumindest auch für mich. Aber vielleicht machen wir als ganz kleinen Überstreuer noch den Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Heute Nacht, beziehungsweise morgen früh um 3 Uhr deutscher Zeit, am 11. September, findet die Debate statt zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Und es wird sehr spannend. Es soll ein Treffen gegeben haben zwischen Hillary Clinton und Kamala Harris. Hillary Clinton ist ja die andere Frau, die gegen Donald Trump schon mal debattieren durfte. In der Vorberichterstattung, also dadurch, dass Kamala Harris halt lange Zeit Staatsanwältin war und also wirklich, ne, das ist halt in den USA, hat halt, bist du halt als Staatsanwalt, aber auch als Verteidiger bei diesen ganzen Jury-Trials, das hat ja auch einen sehr performativen Aspekt und daher ist Kamala Harris so leicht Favoritin für diese Debate. Aber es wird sich zeigen. Was ich bemerkenswert finde in den letzten Wochen, ist, wie unverhohlen Elon Musk mittlerweile auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, ich weigere mich, diesen Scheiß X zu nennen, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter irgendwelche einfach Lügen über Kamala Harris verbreitet. Das Letzte, was sie jetzt den Demokraten an den Schuh flicken wollten, ans Bein flicken wollten, war die Behauptung, dass MigrantInnen aus Haiti die Hauskatzen von unbescholtenen AmerikanerInnen essen würden. Und also auf dem Niveau bewegt sich der Wahlkampf oder irgendwelche kompletten Fake-Artikel, weiß ich nicht, Kamala Harris hätte im Jahre 2003 hätte sie irgendwie jemanden über den Haufen gefahren und Fahrerflucht begangen, was man halt so als Staatsanwältin macht, ne? Und also das nimmt extrem bizarre Züge an, gleichzeitig aber auch wieder sehr viel Lustiges. Also J.D. Vance ist ja nach wie vor ein Quell immerwährender Freude sozusagen. Also man lacht nicht mit ihm, sondern über ihn. Es gab ja jetzt wieder irgendwie so ein Schulmassaker in den USA und dann wird natürlich immer wieder über schärfere Waffengesetze geredet und so. Und J.D. Vance muss wohl bei irgendeiner Rede, wo es dann auch Fragen gab, dann gesagt haben, ja, also er fände es auch nicht gut, dass das eine Gesetzmäßigkeit that it's a given, ja, also so eine Gesetzmäßigkeit ist, eine, also er hat das so dargestellt wie so eine Naturgewalt, ne, ja, es ist blöd, dass es manchmal Stürme gibt, die Häuser kaputt machen, ne, ist blöd, dass es so Amokläufe gibt, ne, also das war wirklich sehr gut. Und dann wurde J.D. Vance auf so einer Veranstaltung gefragt, was er denn beim Thema Kinderbetreuung machen würde, wie er denn dann als Vizepräsident da die AmerikanerInnen bei diesem Thema unterstützen würde. Und da war seine wirklich absolut geniale Antwort, ja, also er findet, da könnten auch mal Oma und Opa und die Tanten und Onkels, die könnten da auch mal wieder ein bisschen aktiver werden. Ne?
Ja.
Und wo ich mir so denke, also mal abgesehen davon, dass es aus mannigfaltigen Gründen möglich ist, dass man mit seinen Eltern und auch mit der restlichen Verwandtschaft gar nicht mehr so viel zu tun hat. Aber dann die Idee, dass die alle besonders scharf darauf wären, irgendwelche Kinder die ganze Zeit zu betreuen. Also klar, die machen das sicher mal für einen Tag oder so, wenn die Kita streikt, aber doch halt nicht statt der Kita. Das sind Menschen mit einem eigenen Leben. Und insbesondere in den USA hast du ja nicht diese Verrentung mit 65, sondern die Leute arbeiten halt einfach weiter, beziehungsweise müssen auch in irgendeiner Form aktiv sein, weil sie sonst überhaupt nicht über die Runden kommen, in dieser total...
Ja, sehr schöner Vorschlag so. Von JD ja. Vance. Wirklich ein ziemlicher Experte, muss man sagen, für.
Der ist schon ein ziemlicher Experte.
Dann ja, gab's, also großes gab, Unverständnis.
Gab es so ein Video, was wieder aufgetaucht ist, wo er nicht mal einen Fistbump hinkriegt hat. Also, das ist einfach, wenn man mir jetzt sagen würde, JD Vance wäre so ein Roboter, auf dem noch eine ältere Version von ChatGPT läuft, würde ich sagen, ja, das kann gut sein. So, also, das ist schon, dann wurde er gefragt, was der Grund dafür wäre, warum man mit ihm ein Bier trinken sollte. Und dann hat er allen Ernstes gesagt, ja, also, ich denke, weil ich ein Typ bin, mit dem man gut Bier trinken kann.
Ja, Mensch.
Ja.
I'm a good so. Beer-drinker, oder was?
Ja, I'm a good, I think I'm a guy with whom you can drink a beer very good, oder irgendwie so. Ja, es ist wirklich sehr bizarr. Aber, wenn ich diese Polls richtig verstehe, also die Wahlumfragen, dann ist Kamala Harris zwar Favoritin, aber es ist so, dass in den Battleground States es eben noch nicht so ist. Da ist es noch sehr knapp. Und da erhofft man sich natürlich jetzt von dieser Debatte einen Effekt. Aber vielleicht ein Silberstreif am Horizont und dann bin ich vielleicht auch fertig. Alan Lichtman oder Lichtman, weil die ja Licht gar nicht sagen können. Alan Lichtman ist ein US-amerikanischer Historiker, ein bunter Hund, der zusammen mit einem, was war das? Ich glaube, Ingenieur oder irgendeiner Naturwissenschaft hat er gemacht, hat der in den 80er Jahren entwickelt aufgrund so historischer Analyse 13 Keys to the White House. Also er hat so Sachen definiert wie, weiß ich nicht, der Kandidat ist irgendwie ein Herausforderer oder es gab während der letzten 4 Jahre einen größeren Skandal oder lauter solche Sachen, ja. Und Alan Lichtman hat tatsächlich alle Präsidentschaftswahlen seit 1984 korrekt vorhergesagt, bis auf die Wahl 2000, wo er Al Gore vorhergesagt hat und es dann George W. Bush geworden ist, wobei man sagen muss, dass Al Gore ja die Popular Vote gewonnen hat.
Ja, Popular Vote sowieso. Und da ist es ja auch nur bei ein bisschen besseren Willen
des Supreme Courts, ja.
Des Supreme Courts tatsächlich auch für the non-popular, für the real vote gereicht hätte bei Al Gore.
Ja.
Da kam es ja drauf an, ja, wollen Sie nicht.
Ja, also.
Retraumatisiert doch zu sehr darüber.
Es ist retraumatisiert zu sehr.
Ja, Alan, wie heißt er? Der Lichtman?
Alan Lichtman. So, und der sagt, und der hat also alle, ich habe auch ChatGPT gefragt, hat es mir ausgerechnet, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Ich habe nur die Wahlen seit 2000 genommen. Ja. Wie groß die Wahrscheinlichkeit gewesen wäre, wenn man alle Präsidentschaftswahlen seit 2000 korrekt vorherzusagen, also zufällig, ja, also nur raten. Und da meinte ChatGPT, also die Wahrscheinlichkeit 0,54. Wäre, nee, irgendwie 1,6% oder so, ja. Also extrem gering. Also das heißt, diese 13 Keys scheinen zumindest sehr gut mit Dingen zu korrelieren, die dann dafür verantwortlich sind, dass jemand zum Präsident der Vereinigten Staaten wird und nicht. Jedenfalls, Alan Lichtman sagt, Kamala. Kamala
okay,
wird's.
Alan, Kamala wir setzen wird's. Auf dich und weniger auf die Vernunft des amerikanischen Volkes, oder?
Ja, wobei ich ja auch so eine Astrologin folge.
Du setzt aber wirklich auf alles.
Ich setze auf alles. Ich setze mittlerweile auf
Gibt's
alles.
Gibt's ja nicht noch irgendeine intelligente Krake, die da immer ins richtige Haus schwingt?
Nee, die leben leider nicht so lange. Kraken sind ja, obwohl sie sehr komplexe und intelligente Tiere sind, leben die ja tatsächlich immer nur für sehr kurze Zeit.
Oktopoden.
Weil die sich dann auch bei der Bewachung ihres Nestes so verausgaben. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Die essen dann nichts mehr und gar nichts und dann schlüpfen die Babys und dann sind die, ja, genau, und dann landen die irgendwo als Kalamares-Ringe auf dem Teller.
Ja. Dann kommt Nestlé und der Pulpo hängt im Netz, ja.
Gut. Diese Astrologin hat tatsächlich auf das Wochenende genau vorhergesagt, dass Joe Biden von seiner Kandidatur zurücktreten wird. Ich muss als jemand, der mal ein paar Semester Astronomie und Astrophysik studiert hat, muss ich natürlich sagen, dass ich von Astrologie überhaupt nichts halte, außer dass es zum Beispiel lustig ist, wenn man ChatGPT zum Beispiel darum bittet, ein Horoskop zu schreiben, dann klingt das immer sehr gut und sehr authentisch und passt auch. Also
Echt jetzt? Glaube ich, P.T. Barnum schreibt da immer noch mit an den Horoskopen.
P.T. Barnum schreibt da mit. Nein, und also ich überlasse wirklich nichts mehr dem Zufall, was diese Präsidentschaftswahl angeht. Aber das liegt auch daran, und ich glaube, da spreche ich auch für dich, 4 weitere Jahre, und wir können uns ja dann auch sicher sein, dass es mehr als 4 Jahre werden. Ich halte Donald Trump als Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht mehr aus. Vor allen Dingen, weil er jetzt auch wieder gesagt hat auf irgendeiner Veranstaltung, er wird also dann, wenn er Präsident wird, dann wird es auf jeden Fall so Säuberungen geben. Ja, da werden dann seine Gegner nach aller Härte des Gesetzes verfolgt werden. Und er hat gesagt, dass diese Massendeportation, die er da machen möchte, das wird auch alles sehr blutig werden. Ne? Und ich finde das ja genial. Dann gibt es ja selbst in Deutschland immer noch so Apologeten, die dann kommen und sagen, ah ja, der hat das alles gar nicht so gemeint, oder man müsste die Rede jetzt im Zusammenhang sehen. Das war jetzt auch neulich bei Friedrich Merz. Da hat er auch wieder irgendwas komplett Übles zu Migration gesagt und so insinuiert, also alle Probleme, die Deutschland hat, war auf dem Wohnungsmarkt und sonst irgendwas, das läge alles an den Ausländern. Und wo dann Leute, und da gab es auch nichts misszuverstehen, da gab es keinen anderen Kontext. Und dann kommt immer irgendjemand um die Ecke und sagt, ja nee, aber der hat es ja eigentlich alles irgendwie total anders gemeint. Und du fragst dich echt, was muss eigentlich noch passieren, damit dieser Mann als die Gefahr erkannt wird, die darstellt. Und ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass es halt tatsächlich sehr viele Leute gibt, die sich das natürlich insgeheim wünschen, dass Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten wird, also auch Leute in Deutschland, und einfach nicht das Rückgrat haben, das einfach zu sagen.
Ja. Gut, der Grund wird sein, wenn das komplette Chaos ausbricht, muss man sich um die Erbärmlichkeit des eigenen Lebens keine Sorgen mehr machen. Und ich glaube, das ist das Motiv.
Warum die Leute Trump wählen oder was?
Ja, das muss doch irgendein komplett abwegiges Muster, Entscheidungsmuster sein.
Ja, nee, das ist genau dasselbe, warum die Leute AfD in Thüringen wählen. Die sind mies drauf wegen irgendwas.
Die schlechte Stimmung. Und nicht zu vergessen, das schlechte Essen.
Insbesondere in den USA, ne? Diese Processed Foods, das ist ganz, ganz schlimm.
Wenn du dir irgendwie so einen Scheiß reindrückst, kommst du schlecht drauf. Ja.
Ja.
Und
ja.
Better Cuisine, ich sagte das.
Ja.
Better Cuisine.
Und die wollen halt, Ja, die wollen halt einfach, dass jemand quasi mit ihrem Segen in der Öffentlichkeit grausam ist. Und zwar gegenüber Minderheiten, damit sie sich irgendwie erhaben fühlen. Das Ausleben
von Gewaltfantasien. Und,
ja,
wenn man sich selber nicht traut, dann soll es halt der Donald machen.
Ja, dieses, wenn es mir nicht gut geht, dann soll es dir erst recht scheiße gehen. Ja, also das ist alles sehr, sehr bitter. Aber so ist es nun mal im Leben. Ein letzter Gedanke.
Ja, nee, den Satz können wir so nicht stehen lassen. Ist alles sehr, sehr bitter, aber so ist es nun mal im Leben.
Ja, gut, man muss sagen, man muss schon sagen, das scheint ja irgendwie eine menschliche, wie sagt man, Verhaltensweise zu sein, ist Dynamik.
Eine männliche Aberration, aber das darf sich nicht durchsetzen.
Nee, das darf sich nicht durchsetzen. Letzter Gedanke. Was ich in diesem Zusammenhang total bemerkenswert finde, ist, dass der Besitzer von Twitter, der Eigentümer von Twitter, Elon Musk, retweetet immer so Accounts, die irgendwelche KI-generierten Bilder von ihm posten, ja. Und da sieht er dann immer sehr jung fesch und dynamisch und fesch aus und halt nicht wie so ein Berg-Donut-Teig, wie er halt normalerweise aussieht. Und irgendwie ist mir durch den Kopf gegangen, also, dass der reichste Mann der Welt das nicht hinkriegt, Wegovy zu nehmen, also diese Abnehmspritze, und einen Personal Trainer zu bezahlen, damit er mit ein bisschen Sport wenigstens ein bisschen so aussieht wie auf diesen KI-Fotos. Das finde ich irgendwie bemerkenswert. Aber gleichzeitig habe ich mir auch überlegt, vielleicht ist das wie bei so einem Sektenführer, der macht das ganz bewusst so, um halt seine Anhängerschaft komplett auf ihn einzuschwören. Nämlich, du kannst diese Bilder tatsächlich nur geil oder toll finden, wenn du komplett ignorierst, dass Elon Musk überhaupt gar nicht so aussieht.
So. Ja, das ist eine schöne Überlegung. Ich würde sagen, lang lebe Alan Lichtman und möge er kurzfristig
möge er recht haben.
Recht behalten. Ja?
Recht behalten, Alan, wir setzen
sehr, sehr stark auf dich.
So, und dann ich nehme an, lieber Ulrich, dann ist es das Signal, dann muss ich das jetzt. Dann muss ich das abbinden.
Ja,
liebe HörerInnen, das war die 177. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Dienstag, den 10. September 2024. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Ausländer und globale Minderausgaben und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, man kann diesen Podcast unterstützen. Unter plus.lauerundwehner.de findet ihr alle Informationen dazu, wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt. Vielen lieben Dank dafür. Empfehlt uns weiter. Kommt gut durch die Restwoche. Lasst euch nicht wahnsinnig machen durch die Widrigkeiten dieser Welt. Versucht an einer positiven Vision für die Zukunft zu arbeiten und sie zu verbreiten.
Gegenerzählung.
Eine Gegenerzählung zu dem Ganzen.
Wir brauchen da noch einen neuen
Begriff. Nee, wir brauchen keine Gegenerzählung, sondern eine Erzählung, die eine solche Strahlkraft hat, dass man sich für diesen ganzen Scheiß einfach nicht mehr interessiert, dass man sagt, mir sind die Ausländer so scheißegal. Die können hier an jeder Ecke können die eine Moschee bauen. Mir geht's gut.
Mein Entwurf ist auch stark genug. We will prevail, einfach weil wir überzeugend sind, nicht weil wir pushbacken. So.
Ja, im Rheinland, in Köln, sagt man muss auch Jörne können.
Richtig.
Ne? Also man muss auch mal einfach 5 Grad lassen sein können. Jawohl, in diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal bei Lauer und Wehner.
Jawohl.
Tschüss.
Tschüss.
Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer. Podcast. Lauer, Vena, Lauer, Vena, Lauer, Vena. Gesamtsituation, Bewältigung, bester Podcast. Bewältigung, bester Podcast.